SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Dieselgipfel in Berlin, nicht viel mehr als eine Beruhigungspille, sagt unser Korrespondent zu den ersten inoffiziellen Ergebnissen. Für die verdeckte Überwachung von IV-Bezügern reicht das Gesetz nicht. Das Bundesgericht stützt einen Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. 200 Millionen Franken Gewinn in 6 Monaten. Die Fluggesellschaft Swiss macht das zweitbeste Resultat seit der Finanzkrise. Und um 13 Uhr Besuch bei Erich Spamer, dem deutschen Bürgermeister, der den Rechtsextremen das Leben schwer machen will.
Die NPD in Büding versucht sich als Saubermann.
Und macht damit im Frühling gleich 10% der Stimmen bei der Gemeindewahl. Ein Mann im Geh wie Gegenwind in unserem Deutschland-ABC um 1. Rendezvous am Mikrofon ist Simon Loy. Dieselgipfel heute in Berlin wegen des Dieselskandals. Die deutschen Autohersteller wollen Fahrverbote für Dieselautos unbedingt verhindern. Zusammen mit Verbänden und der Politik geht es darum, Lösungen zu finden. Peter Vögel in Berlin. Ist dieser Gipfel heute ein Alles-oder-Nichts-Gipfel für die deutsche Autoindustrie?
Nein, ganz bestimmt nicht. Es ist sogar ein gutes Stück weit Placebo. Es geht um die Beruhigung der Autobranche, die nicht zu viel zahlen will. Es geht um die Beruhigung der Dieselfahrer, die nicht einfach darauf sitzen bleiben wollen. Und es geht um die Beruhigung der Politik, denn Dieselfahrer sind auch Wähler. To be or not to be ist nicht die Frage, denn auch die Kanzlerin ist nicht dabei. Sie unterbricht ihren Urlaub nicht.
Was ist denn das Placebohafte an diesen heutigen Entscheiden?
Also es gibt Vorabmeldungen, was in der Abschlusserklärung stehen soll, und verschiedene Medien zitieren, es sollen rund 2 Millionen Dieselfahrzeuge ein Software-Update erhalten. Das kostet Millionen, nicht Milliarden. Das hilft, das reicht aber nicht. Also zusammengefasst, das ist das Minimum und eine Sofortlösung.
Dann kommt es also nicht zur großen, teuren Motorennachrüstung für die Abgasreinigung. Kann man sagen, das ist ein Sieg für die Autolobby?
Das kann man schon sagen, denn die Umweltverbände, die waren ja gar nicht eingeladen. Es ist ein Treffen von Regierung und Autobranche. Man hätte sie aber einladen können, die Umweltverbände, um ihre Argumente zu hören als Schäste. Andererseits muss man sagen, das Problem kann man nicht so schnell lösen. Und die Autobranche ist nicht umsonst, wird sie als Schlüsselindustrie bezeichnet. 8% des Bruttoinlandproduktes, 800.000 Arbeitsplätze, 400 Milliarden Umsatz. Also das Problem hat auch eine wirtschaftliche Dimension.
Also too big to fail, analog der Schweizer Grossbanken. Jetzt zu diesem Software-Update. Damit ist ja das Problem, wenn man Experten glaubt, nicht gelöst. Dieselfahrzeuge würden nicht sauber genug damit. Das dürfte ja aber auch der deutschen Politik bewusst sein.
Das ist der deutschen Politik auch bewusst, aber es ging jetzt einfach mal darum, ein bisschen Druck vom Kessel wegzunehmen, vor allem um die Wähler zu beruhigen. Das Umweltministerium fordert ja weitergehende Massnahmen, und die deutsche Umwelthilfe, die macht ja eine Klagewelle und versucht so Druck auf die Behörden zu machen, indem sie nämlich nicht nur generell klagt, sondern sie klagt auch zum Beispiel gegen das Kraftfahrtbundesamt, also gegen Behörden, die ihre Auflagen nicht erfüllt haben. Und das wird natürlich den Druck auf die Politik erhöhen, weil sie wird dann den Druck weitergehen auf die Autobranche. Also es wird schon noch mehr kommen.
Letzte Frage, Peter Vögeli. Sind sich Politik und Autoindustrie etwas gar nah vielleicht?
Sie sind sich schon sehr nahe. Also einerseits auch personell, also der Chef der Autolobby war früher Verkehrsminister, der Chef der Daimler, der Cheflobbyist von Daimler war früher Kanzler, Staatssekretär im Kanzleramt. Es gibt eine enge Verflechtung. Sie sind verbandelt halt auch, weil diese Industrie so wichtig ist. Sie sind auch verbandelt, weil Diesel ist eine urdeutsche Technologie und nicht nur eine schlechte. Der CO2-Ausstoß ist geringer als beim Benziner. Verhältnis Reichweite, Verbrauch ist sehr gut. Sogar der Verbrauch von Stickoxiden ist gesunken. Also es gibt positive Aspekte, es gibt natürlich Verbandelung, aber das heißt nicht, dass das Problem jetzt nicht gelöst wird. Es wird ähnlich sein wie in der Schweiz, wo halt auch die Bankenbranche mehr an die Kandare genommen wurde, als der Druck dann zu groß wurde.
Vielen Dank für diese Einschätzungen live aus Berlin zum Dieselgipfel. Peter Vögeli im Rendezvous. Und weitere Nachrichten des Tages, Yvonne Lambrecker.
In den ersten 8 Monaten, seit der Gotthard-Basistunnel in Betrieb genommen wurde, sind 2,3 Millionen Menschen hindurchgefahren. Wie die SBB mitteilt, durchquerten außerdem rund 17.000 Güterzüge den Tunnel. Damit fällt die Bilanz laut dem Bahnunternehmen mehrheitlich gut aus, auch was die Pünktlichkeit der Züge angeht. Wenn im Jahr 2020 der Chinnery-Basistunnel den Betrieb aufnehme, werde die ebene Bahnstrecke durch die Alpen Realität. Geprüft werde derzeit ein Konzept für den Supervelocity. Mit diesem würde die Fahrzeit von Zürich nach Mailand noch rund 2 Stunden und 45 Minuten betragen. Der verdächtige Rucksack, wegen dem gestern Abend der Bundesplatz und umliegende Straßen in Bern abgesperrt werden mussten, enthielt keine gefährlichen Gegenstände. Das teilte die Kantonspolizei Bern mit. Der Mann, der im Zusammenhang mit der Sperrung festgenommen worden war, habe eine Soft-Air-Waffe mit sich getragen. Diese könne optisch nicht von einer echten Waffe unterschieden werden, schreibt die Polizei weiter. Der Mann ist weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz hat sich in den vergangenen Monaten aufgehellt. Der entsprechende Index stieg in der Juli-Umfrage des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Die Erwartungen der Konsumenten, insbesondere zur allgemeinen Wirtschaftsentwicklung und zum Arbeitsmarkt, hätten sich verbessert, schreibt das SECO. Hingegen gehen die Konsumenten nicht davon aus, dass sich ihre eigene finanzielle Lage in der nächsten Zeit verbessert oder dass sie Geld sparen können. China hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, wonach das Land zu wenig tue, um die Krise mit Nordkorea zu entschärfen. Die Zeitung China Daily, die von der Regierung kontrolliert wird, schrieb, Trumps Behauptung sei falsch. In einem Leitartikel heißt es, Peking habe allen Grund, sich ungerecht behandelt zu fühlen. Das Land habe daran gearbeitet, eine friedliche Lösung in der Krise zu finden. Trump sagte nach den neuesten Raketentests Nordkoreas, er sei enttäuscht von China. Das Land erziele hunderte Milliarden Dollar im Handel mit den USA, würde aber im Fall Nordkoreas nichts für die Vereinigten Staaten tun, außer reden. Er werde das nicht länger zulassen. Der ehemalige thailändische Premierminister Somchai Wongsawat hat sich nicht des Amtsmissbrauchs schuldig gemacht. Ein Gericht hat ihn und weitere Personen aus seinem Umfeld freigesprochen. Die Politiker hätten im Rahmen ihrer Kompetenzen gehandelt, urteilte das Gericht. Somchai war vorgeworfen worden, unverhältnismäßige Gewalt angewendet zu haben bei der Auflösung einer Demonstration von oppositionellen Gelbhemden im Jahr 2008. 2 Menschen starben, hunderte weitere wurden verletzt. Ebenfalls freigesprochen wurden Somchais damaliger Stellvertreter sowie die Chefs der nationalen und der Bangkoker Polizei. In Thailand sind bei Überschwemmungen nach starken Regenfällen im Juli mindestens 23 Menschen ertrunken. Im ganzen Land seien mehr als 1 Million Menschen von den Folgen der Regenfälle betroffen, teilte der Katastrophenschutz in Bangkok mit. In Thailand ist Regenzeit, da sind starke Regengüsse üblich. Zudem war das Land aber auch von einem Tropensturm betroffen, der Ende Juli vom südchinesischen Meer herangezogen war. 44 der 67 Provinzen Thailands stehen derzeit teilweise unter Wasser. Das Wetter: am Nachmittag ist es ziemlich sonnig, über den Bergen sind lokal Schauer möglich. Morgen geht es mit viel Sonnenschein weiter, vor allem in der zweiten Tageshälfte kann es speziell über den Bergen einzelne Platzregen geben. Die Temperatur liegt zwischen 30 und 34 Grad. Im Süden ist es heute und morgen ziemlich sonnig bei 34 Grad.
Die IV, also die Invalidenversicherung, verzichtet vorläufig darauf, IV-Rentnerinnen und Rentner verdeckt zu überwachen, um so mögliche Betrugsfälle aufzudecken. Damit reagiert das Bundesamt für Sozialversicherungen auf ein Urteil des Bundesgerichtes. Dieses kommt nämlich zum Schluss, dass eine genügende Gesetzesgrundlage für Überwachungen fehle. In einem konkreten Fall durften Beweise, die gegen das Gesetz gesammelt wurden, aber trotzdem verwendet werden. Max Ackermann.
Gute Nachricht aus Lausanne für fast alle der rund 220'000 IV-Rentnerinnen und Rentner. Sie müssen vorläufig nicht mehr befürchten, von Sozialdetektiven verdeckt überwacht zu werden. Das Bundesgericht hat entschieden, dass dafür die rechtliche Grundlage in der Schweiz nicht genüge. Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings für den Kläger im konkreten Fall. Ihm wird seine IV-Rente aberkannt, obwohl er rechtswidrig überwacht worden war. In der Abwägung zwischen den privaten Interessen des Betroffenen und dem öffentlichen Interesse, Versicherungsmissbrauch zu verhindern, entschied das Bundesgericht gegen den Rentner aus der Zentralschweiz. Dieser leidet an einer mittelschweren Depression und entwickelt in der Folge auch körperliche Beschwerden. Vor 7 Jahren erhielt er deswegen eine halbe Invalidenrente. Möglicherweise zu Unrecht, vermutete die zuständige IV-Stelle. Sie ließ den Mann an 4 Tagen überwachen und entschied aufgrund der gesammelten Beweise, dass er keine Rente benötige. Eine Anklage wegen Versicherungsbetruges aber gab es nie. Vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug erzielte der Mann dann auch einen Teilsieg. Die Rente wurde ihm weiter ausbezahlt und erst auf Ende 2015 gekündigt. Auch dagegen wehrte sich der Betroffene. Das Bundesgericht lehnt nun seine Beschwerde aber ab. Der Mann sei nur im öffentlichen Raum überwacht worden, zudem nur kurz und nicht systematisch. Außerdem sei die Überwachung aufgrund nachvollziehbarer Zweifel eingeleitet worden. Damit, findet das Bundesgericht, durften die Beweismittel verwendet werden, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte letzten Oktober entschieden hatte, die Schweiz verfüge nicht über eine ausreichende Gesetzesgrundlage für die verdeckte Überwachung. Der Anwalt des Klägers reagiert enttäuscht. Er überlegt sich, auch diesen Fall nach Straßburg weiterzuziehen. Der Grundsatz auf ein faires Verfahren sei verletzt worden. Sicher aber ist, dass die Schweizer Gesetze präzisiert werden müssen. Das Parlament arbeitet im Rahmen der Teilrevision des Sozialversicherungsgesetzes bereits daran. Bis die entsprechenden Gesetze in Kraft sind, verzichtet nun das Bundesamt für Sozialversicherungen auf verdeckte Überwachungen im IV-Bereich. Allerdings heisse das nicht, dass die Missbrauchsbekämpfung eingestellt werde, betont der Sprecher des Bundesamtes. Letztes Jahr ging man knapp 2000 Verdachtsfällen nach, nur in den wenigsten Fällen mit verdeckten Überwachungen. Ungefähr jeder dritte Verdachtsfall bestätigte sich, bei den 270 verdeckten Observationen erwiesen sich 180 als begründet.
Der Bericht von Max Ackermann. Heimat auf der Heckflosse war auch schon wichtiger. Zu den neuesten Zahlen der Swiss gleich mehr. Und dann im Rendezvous. Heimat, welche Heimat?
Eines Tages möchte ich gerne sagen können, ich bin ein Basisdorfer.
Die 1. August-Rede des Aziz Tajik. Bei Anruf Hilfe. Reportage aus der Kommandozentrale der italienischen Küstenwache. Und Fische der Nordsee nicht nehmen, sondern ihr zurückgeben. Neue Forschung in den Niederlanden. Das Fluggeschäft ist ein knallhartes Geschäft. Die Margen sind klein, die Flugzeuge müssen voll sein, damit es rentiert. Doch je mehr Passagiere man in ein Flugzeug quetscht, desto unbequemer wird das Fliegen für den Einzelnen in der Economy-Klasse, wohlverstanden. Die Swiss, eine Lufthansa-Tochter, geschäftet in diesem Umfeld gut. 200 Millionen Franken Gewinn machte sie in den ersten 6 Monaten dieses Jahres. Bei mir im Studio ist nun Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Schwieriges Umfeld, gute Zahlen, wie das?
Ja, weltweit gesehen wird mehr geflogen und davon profitiert die Swiss ganz direkt. Im ersten Halbjahr hat sie nämlich über 8 Millionen Passagiere transportiert. Das sind 4% mehr im Vergleich zum Vorjahr, also ein ordentlicher Zuwachs, zumal die Konkurrenz gerade in Europa sehr groß ist. Zudem waren auch die Flüge besser ausgelastet, zu über 80% im Durchschnitt. Unter dem Strich blieb dann auch mehr in der Kasse liegen. Kommt hinzu, dass die Swiss jüngst 10 neue Flugzeuge in Betrieb genommen hat. Die sind effizienter als die alten, weil sie weniger Sprit verbrauchen und das sind Kosten, die direkt wegfallen.
Diese neuen Flugzeuge sind also ein wichtiger Teil für den Erfolg der Swiss. Wie wichtig ist eigentlich die Marke noch, diese Swissness, die die Swiss ja im Namen trägt?
Ja, heute hat die emotionale Bindung der Passagiere zu einer nationalen Fluggesellschaft deutlich abgenommen, verglichen noch mit den 80er oder 90er Jahren. Heute sind für die meisten Passagiere die Preise, die Abflugszeiten viel entscheidender. Aber die Swiss macht sicherlich nichts falsch, wenn sie ihre Swissness pflegt. Das kann dann im Einzelfall nämlich ein entscheidender Mosaikstein für die Fluggesellschaft.
Die Swiss überlegt sich ja, auf Europaflügen in der Economy-Klasse die Bordverpflegung nur noch gegen Extrabezahlung anzubieten. Passt das eigentlich noch zu einer Premium-Gesellschaft, wie die Swiss sich ja positioniert?
Ja, das Attribut Premium bezieht sich in der Regel auf die Business und First Class mit den Passagieren. Im vorderen Teil des Flugzeuges verdienen nämlich die Fluggesellschaften ihr Geld und da können sie sich auch von der Konkurrenz abheben. Die Economy Class hingegen, die ist in der Regel austauschbar und zwar egal, ob man mit einer klassischen Fluggesellschaft fliegt oder in einem Billigflieger sitzt. Hier ist der Preis entscheidend und in diesem hinteren Teil werden immer wieder neue Konzepte ausprobiert, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Aber Ihre Frage ist berechtigt, ob das zu einer Premium-Gesellschaft passt oder nicht. Aber als Maßstab müsste man eigentlich den Preis nehmen, den der einzelne Passagier für seinen Flug bezahlt und gerade in der Economy Klasse orientieren sich die Fluggesellschaften an den Billigfliegen, auch die Swiss.
Also gehen wir noch kurz in den vorderen Bereich des Flugzeugs. Wohin geht denn die Entwicklung bei den Premium-Gesellschaften?
Ja, da sprechen wir jetzt eben von den klassischen Fluggesellschaften mit der Dreiteilung Economy, Business und First Class. Und da gibt es international ganz unterschiedliche Entwicklungen. Generell lässt sich sagen, dass sich diese Dreiteilung immer mehr auflöst. Die Fluggesellschaften aus den Golfstaaten beispielsweise, die werten ihre First Class massiv aus. Das heisst, dort stehen den Passagieren dann sogar eigene Duschen, ein Bett, ein Wohnzimmer zur Verfügung. Das hat natürlich dann auch seinen Preis. Die meisten Fluggesellschaften allerdings werten vor allem ihre Business Class auf. Da findet ein regelrechtes Wettrüsten statt.
Und die Swiss, zieht die damit?
Ja, die Swiss hat mir vorhin bestätigt, dass sie grundsätzlich an dieser klassischen Dreiteilung festhält. Die Nachfrage nach den unterschiedlichen Klassen sei nach wie vor vorhanden, heisst es bei der Fluggesellschaft. Allerdings denkt man auch bei der Swiss über neue Zwischenklassen nach, namentlich im hinteren Teil des Flugzeuges. Namentlich geht es um eine Art Premium Economy Klasse. Da geht es dann um mehr Beinfreiheit oder gar die Möglichkeit zu liegen, selbstredend auch gegen einen Aufpreis.
Vielen Dank für diese Informationen, Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Heimat und was sie uns bedeutet, darüber haben gestern Land auf Land ab hunderte Prominente und Lokalpolitiker an ihren 1. August-Reden philosophiert. Was aber bedeutet Heimat für einen, der sie hier am Finden ist? Antworten dazu von einem jungen afghanischen Asylbewerber, der gestern in Bassersdorf die 1. August-Rede gehalten hat. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner hat zugehört.
Es ist alles bereit auf dem Dorfplatz von Bassersdorf. Die Würste brutzeln auf dem Grill, die Bänke vor dem Podium sind gut besetzt, der Musikverein Bassersdorf spielt auf. Mit jedem Paukenschlag schlägt das Herz von Aziz Tajik fester. Der schlanke junge Mann mit Schälfrisur und Dreitagebart wartet im weißen Hemd auf der Seite in der Sonne auf seinen Auftritt und ist sichtlich nervöser, als er zugeben will.
Bisschen, ja. Das ist mein erstes Mal zum einen so eine große von die speziellen Tag eine Rede machen. Ja, es war ein bisschen nervös.
Aber nun gibt es kein Zurück. Die Musik ist zu Ende. Aziz Tajik muss auf die Bühne. Er räuspert sich kurz, wirft einen kurzen Blick ins Publikum und einen letzten in sein Manuskript und legt los.
Liebe Bassersdorferinnen und liebe Bassersdorfer, ich heiße Aziz Tajik und bin in Herat im Westen von Afghanistan von 22 Jahren geboren. In Deutsch bin ich noch ein Anfänger. Ich hoffe aber, dass Sie meine Worte dennoch verstehen können.
Die gut 300 Festbesucher auf dem Dorfplatz verstehen ihn sogar sehr gut. Viele hätten nicht erwartet, dass der 22-Jährige schon so gut Deutsch spricht. Denn Aziz Tajik ist erst vor 2 Jahren über den Iran, die Türkei und die Balkanroute in die Schweiz gekommen.
Es gibt viele Gründe, das eigene Land zu verlassen. Es hat mit der politischen Situation und Krieg und Zerstörung zu tun. Ich komme aus einem Land, das seit mehr als 50 Jahren keinen Frieden kennt. Aus diesem Grund wusste ich nie, wie es ist, in Frieden zu leben.
In Bassersdorf lebt Aziz seit etwas mehr als einem Jahr zusammen mit anderen Asylsuchenden im ehemaligen Pfarrhaus, das der Gemeinde als Asylunterkunft dient. Sie seien sehr freundlich aufgenommen worden, sagt Aziz. Die Bassersdorfer hätten viel Solidarität gezeigt.
Dies ist für uns hier besonders wichtig, weit weg von der Heimat.
Heimat. Ein Wort mit vielen Bedeutungen für Aziz Tajik, der seine Heimat wegen des Kriegs verlassen musste. Afghanistan werde immer ein Teil von ihm sein, sagt er im Gespräch.
Afghanistan ist auch meine Heimat, weil
dort geboren, meine Eltern, meine Großeltern, aber so viele Probleme dort habe, so viele Krieg. Es ist ein bisschen schwierig, wirklich, es ist schwierig.
Nach seiner Flucht habe er sich lange nicht an sein Leben fern von seiner Heimat gewöhnen können, sagt Aziz. Die ersten Wochen in einer unterirdischen Unterkunft hätten ihm zugesetzt.
Zuerst habe ich mich ein bisschen alleine gefühlt, weil war das erste Mal, dass ich weg von meiner Familie und langsam es geht besser, weil ich die Leute kennengelernt habe und spazieren und das geht besser.
Seit er in Bassersdorf untergebracht ist, hat Aziz Tadjik viel unternommen, um sich dort daheim zu fühlen. Er hat verschiedene freiwillige Deutschkurse besucht, an Aktivitäten in der Gemeinde teilgenommen und Freunde gefunden, mit denen er in einer Fußballplauschmannschaft spielt. Nun gehört Aziz dazu in Bassersdorf, weil er sich nicht verkrochen hat.
Man muss mit den Leuten Kontakt zu haben und offen sein, sagen, ich will mit dir Fußball spielen gehen und etwas zusammen machen und ich kann nicht immer zu Hause bleiben. Und ich versuche immer mit den Leuten Kontakt zu haben.
Und so steht Aziz Tadjik nun auf dem Dorfplatz von Bassersdorf und hält eine 1. August-Rede in einer Sprache, die er noch vor 2 Jahren überhaupt nicht gekannt hat. Er würde gerne Dolmetscher werden, sagt der gelernte Schneider. Zu viele Pläne für die Zukunft hat er aber noch nicht gemacht. Denn aktuell wartet er immer noch auf seinen Asylentscheid. Er würde gerne die Schweiz zu seiner Heimat fern der Heimat machen, sagt er zum Schluss seiner Rede auf dem Podium mit der Schweizer Flagge.
Denn eines Tages möchte ich gerne sagen können, ich bin ein Bassersdorfer.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios, 12:51. In Italien stimmt heute das Parlament darüber ab, ob die Marine und damit die Armee vor der libyschen Küste gegen Menschenschmuggler eingesetzt wird, die Zehntausende Flüchtlinge auf den gefährlichen Weg übers Meer schicken. Immer wieder geraten Boote mit Flüchtlingen im Mittelmeer in Not, dann bekommt die italienische Küstenwache einen Anruf. Sämtliche Hilferufe, die im Mittelmeer abgesetzt werden, kommen in ihren Kommandoraum, in einem Vorort von Rom. Franco Battel war dort.
Der Raum ist fensterlos und trotzdem sind alle Augen in diesem Raum auf die Außenwelt gerichtet, zum Beispiel über Bildschirme. Auf diesen zeigen kleine Punkte Schiffe an, die jetzt gerade im Mittelmeer unterwegs sind. Das Wichtigste in diesem Raum aber sind rote Telefone, erklärt Küstenwache-Offizier Filippo Marini. Über diese Telefone kommen sämtliche Hilferufe, die zwischen Libyen und Italien abgesetzt werden, in diesen Kommandoraum.
Chi chiede aiuto, gommone o barcone, fa una chiamata o viene avvistato. Se viene avvistato.
Wer auf hoher See Hilfe braucht, ruft entweder an oder wird im Meer gesichtet. Das sind die 2 Möglichkeiten, um einen Einsatz der italienischen Küstenwache auszulösen. Oft drücken die Menschenhändler in Libyen irgendeinem Migranten ein Satellitentelefon in die Hand, auf dem die Nummer der italienischen Küstenwache bereits gespeichert ist. Mit diesem Telefon wird die Küstenwache, sobald das Boot sich von der Küste entfernt hat, alarmiert. Boote, die über kein solches Telefon verfügen, müssen aus der Luft oder von einem anderen Schiff aus gesichtet werden, um Hilfe auszulösen. Dabei verfügt die Küstenwache über ein wertvolles Hilfsinstrument.
Sulla sinistra l'altezza dell'onda, su cui ormai è verosimile fare delle previsioni anche sulle partenze.
Auf diesem Bildschirm sehen wir die Höhe der Wellen im Mittelmeer, sagt Küstenwache-Offizier Filippo Marini. Wenn die Wellen zwischen Libyen und Italien hoch sind, dann wissen wir, dass kaum Schiffe oder Boote unterwegs sind. Wenn uns die Bildschirme aber melden, dass die See ruhig ist, dann gehen wir davon aus, dass viele Boote unterwegs sind und wir schicken unsere Schiffe und Flugzeuge los, um das Meer zu überwachen. Sobald ein Boot mit Migranten an Bord gesichtet wurde, sagt Offizier Filippo Marini, müsse die Küstenwache oder jedes andere Schiff in der Nähe Hilfe leisten.
Nel momento in cui ne veniamo a conoscenza, scatta un obbligo giuridico, che non è solo un dovere umano.
Leben zu retten ist nicht nur eine humanitäre, sondern eine rechtliche Pflicht. Die italienische Küstenwache kann zum Beispiel Handelsschiffe oder Fischerboote dazu zwingen, von ihrem Kurs abzuweichen, um Schiffbrüchige zu retten. So will es das internationale Seerecht. Seit ein paar Jahren sind es jedoch zunehmend private Hilfsorganisationen, die mit ihren Schiffen im Mittelmeer unterwegs sind und von der Küstenwache aufgeboten werden, um zu helfen. Oder wenn die Küstenwache selber ein Rettungsschiff in der Nähe hat, macht sie sich selber auf den Weg. Und das tut die Küstenwache sehr oft, sagt deren Kommandant, Admiral Vincenzo Melone.
In questi 26 anni abbiamo coordinato operazioni che hanno portato al salvataggio di quasi un milione di persone.
In den letzten 26 Jahren hat die italienische Küstenwache rund 1 Million Flüchtlinge und Migranten aus dem Meer gerettet. Eine Leistung, auf die Admiral Melone, aber auch die meisten Italienerinnen und Italiener immer wieder verweisen.
È inutile nascondere che io sono orgoglioso di essere il capo di questa organizzazione. Sono orgoglioso di essere italiano.
Ich kann nicht verbergen, sagt Melone, dass ich stolz darauf bin, der Chef dieser Organisation und Italiener zu sein. 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die italienische Küstenwache. Mit rund 600 Booten und Schiffen kontrolliert sie eine Meeresfläche, die doppelt so groß ist wie das italienische Festland. Eine Aufgabe, die an den Kräften zehre.
Ci sta un po' logorando, perché è un grande sforzo, non solo di mezzi, ma di persone.
Die Anstrengung sei groß, vor allem auch die psychische Belastung des Personals bei den fast täglichen Rettungseinsätzen. Er erhoffe sich mehr Unterstützung anderer Länder, sagt der Admiral, fügt aber gleich an, dass sich die Politiker um dieses Problem kümmern müssten. Die Aufgabe der Küstenwache sei es einzig und allein, Leben zu retten.
Die Forelle oder die Dorade auf dem Teller, die ist möglicherweise im Zuchtbecken groß geworden und nicht in freier Natur. Speisefische zu züchten, das ist nämlich längst Alltag. Aber Fische zu züchten, um die Ökologie im Meer im Gleichgewicht zu halten, das ist Neuland. In den Niederlanden züchtet ein Meeresbiologe Rochen und Haie. Diesen Herbst werden sie in der Nordsee ausgesetzt, um eine spezielle Rolle zu erfüllen. Esbeck Gucke hat den Forscher in Utrecht besucht.
Die Aquarien mit den Zuchtfischen stehen in einem großen klimatisierten Raum. Es ist kurz vor Fütterungszeit. Statt sich wie üblich im Sand zu vergraben, schwimmen die Stachelrochen den Wänden entlang nach oben. Die etwa 20 cm langen, 2 Monate alten Tiere mit ihren eckigen Brustflossen sehen dabei aus wie weiß-rosa Komikfiguren. Was wir hier sehen, sei die Hinterseite der Fische, erklärt der Meeresbiologe Michael Latefer.
Als je naar de onderkant van de roch kijkt, dan kijk je dus tegen de bek aan die daar zit. En boven die bek zitten twee, ja, het lijken wel ogen, maar dat zijn het niet, het zijn de neusgaten.
Das Maul des Rochens ist gut erkennbar, aber die zwei Punkte darüber, die aussehen wie Augen, das seien die Nasenlöcher, präzisiert der Züchter. Die echten Augen befinden sich auf der anderen Seite. Haie und Rochen zurück in die Nordsee. So heißt das vom WWF initiierte 4-jährige Pilotprojekt, für das Michael Latefer Stachelrochen und kleine gefleckte Katzenhaie züchtet. Er betritt damit Neuland, weil beide Fischsorten für den menschlichen Konsum eher ungeeignet und deshalb kommerziell nicht interessant sind, hat sich bisher niemand mit deren Zucht auseinandergesetzt. Aber Haie und Rochen seien wichtig für das ökologische Gleichgewicht in der Nordsee, betont der Meeresbiologe.
Sie eten sich mal schwächere und zieke Tiere eten sie op, wodurch die
Rochen und Haie seien Raubtiere. Sie fressen schwache und kranke Tiere auf und sorgten so dafür, dass die Populationen gesund blieben, erklärt Michael Latefer. Es sind also eine Art Staubsauger. Seit den 1950er Jahren hat ihre Anzahl stark abgenommen, unter anderem durch die Überfischung. Allerdings weiß niemand genau, wie groß die Population dieser Staubsauger heute noch ist. Mit dem Pilotprojekt will Latefer verhindern, dass Haie und Rochen völlig aussterben und die Nordsee aus der Balance gerät. Seit Anfang Juni schwimmen die ersten paar Dutzend seiner Zuchttiere in einem großen abgeschlossenen Bassin in einem Meeresarm im Süden der Niederlande. Von dort sollen sie im September endgültig in die Freiheit entlassen werden. Bis dann hofft Züchter Latefer, dass er auch die geeignete Methode gefunden hat, um den Weg der Fische weiter zu verfolgen. Das Testprojekt läuft noch bis Juni 2019. Geht alles nach Plan und überleben die ausgesetzten Rochen und Haie in der Nordsee, hätte Laterfair eine erste Hürde genommen. Aber das reicht noch nicht.
Ook aan de wetgeving zal gekeken moeten worden, kunnen we daar verbeteringen doen in samenwerking met de vissers, van op welke manier kunnen we nou zorgen dat wij ook over 20, 30 jaar nog gezonde populaties haaien en rochen hebben.
Damit es den Haien und Rochen in 20, 30 Jahren wirklich gut gehe, müsse mit der Fischerei zusammen untersucht werden, ob Gesetzesanpassungen nötig seien, sagt Michael Laterfair. Bis dann könnten die Fische dann auch in größeren Mengen gezüchtet werden. Unterdessen haben die beiden Assistenten des Meeresbiologen mit dem Füttern der Stachelrochen in den Aquarien in Utrecht angefangen. Bisher bekamen die Tiere Tiefkühlkost. Aber sie müssen langsam auf die bevorstehende Freiheit in der Nordsee vorbereitet werden. Deshalb werden die Zuchtrochen heute zum ersten Mal mit Frischfleisch gefüttert, mit jungen Meereskrebsen. Noch habe kein Rochen zugebissen, bedauert Assistent Erian.
Wir haben gesehen, dass sie wel naartoe zwemmen, aber sie haben sie noch nicht gepackt.
Noch müssten sich die Rochen halt an das neue, lebendige Futter gewöhnen, erklärt Erian. Er gebe ihnen deshalb noch mindestens eine halbe Stunde, um sich den einen oder anderen Krebs zu schnappen. Und sonst wird morgen weiter geübt.
13 Uhr und gleich eine Minute. Im ersten und vierten Buchstabe G im Deutschland-ABC. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags, Yvonne Lambricke.
Die Invalidenversicherung überwacht IV-Rentnerinnen und Rentner vorläufig nicht mehr verdeckt, um so mögliche Betrugsfälle aufzudecken. Es ist eine Reaktion auf ein Urteil des Bundesgerichts. Dieses kommt zum Schluss, die gesetzliche Grundlage für die verdeckte Überwachung fehle. Seit der Gotthard-Basistunnel in Betrieb genommen wurde, sind 2,3 Millionen Menschen hindurchgefahren. Außerdem durchquerten rund 17.000 Güterzüge den Tunnel in den ersten 8 Monaten. Das teilte die SBB mit. Der verdächtige Rucksack, wegen dem gestern Abend der Bundesplatz und umliegende Straßen in Bern abgesperrt werden mussten, enthielt keine gefährlichen Gegenstände. Das teilte die Kantonspolizei Bern mit. Der Mann ist weiterhin in Polizeigewahrsam.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.